Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Business Interview Podcast mit dem Managementberater Danny Herzog Braune. Danny hilft Führungskräften wirksam und gesund zu führen, als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Resilienzberater.
Aber genau diese Fragen sind die Fragen, die uns dann hinaufkatapultieren, die wir uns nicht mehr trauen zu fragen, weil wir schon so tief in diesem Wissen drinnen sind, dass wir gar nicht mehr auf die Idee kommen, andere könnten dieses Wissen nicht haben. Es darf nicht mehr darauf gesetzt werden, disruptive Innovation zu haben, sondern Innovation muss zu etwas Alltäglichen werden, das immer wieder passiert, wo Wandel einfach nicht mehr so einmalig ist und damit so, weißt du, so ein riesen Schreckgespenst, sondern wo sie immer wieder dranbleiben, weil sie einfach immer wieder mit dem Kunden in Kontakt kommen.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema: Was sind die 7 Ausreden der Unternehmen? Wie verstehe ich Kunden wirklich und bleibe erfolgreich? Für dieses Gespräch habe ich die Autorin und Beraterin Ingrid Gerstbach eingeladen. Zur Person: Ingrid Gerstbach ist Expertin für Design Thinking und Innovationsmanagement, Wirtschaftspsychologin und Unternehmensberaterin. Sie sieht sich als Entwicklungshelferin für Unternehmen, um Innovationen, neue Erfolgspotenziale und nachhaltige Wertschöpfung zu ermöglichen. Sie ist in Wien geboren, in Klosterneuburg zu Hause und am liebsten in der Welt unterwegs, getrieben davon, mehr zu sehen, zu entdecken und zu lernen. Sie hat Wirtschaft und Bildungswissenschaften in Wien und Wirtschaftspsychologie in Hamburg studiert. Sie berät internationale Unternehmen, schreibt Kolumnen rund um New Work für Medien wie Business Punk, Edition F und Die Zeit und hält in ganz Europa Vorträge. Ihre Herzensthemen: Wie Unternehmen ungenutzte Potenziale in Mut und Offenheit umwandeln, schlummernde Kreativität in ihren Mitarbeitern wecken, deren Individualität stärken und dadurch wirtschaftlichen Erfolg erreichen. Als Expertin für Design Thinking tritt sie in diversen TV- und Radiomedien auf. Ihre Bücher sind Long- und Bestseller und wurden in mehrere Sprachen übersetzt. Ihre Arbeiten findest du auch in Medien wie Trend, Business Insider, Die Zeit und in anderen Publikationen. Mit Freude zerlegt sie komplexe Themen und fügt sie zu neuen Visionen zusammen. Am liebsten hört sie zu und schreibt. Das Ergebnis sind 9 Bücher. Design Thinking im Unternehmen und die 77 Tools für Design Thinker wurde ins Chinesische übersetzt und wurde mehrfach ausgezeichnet. Das 10. Buch ist in Arbeit. Sie ist dreifache LinkedIn Topvice, Xing Insider und der Ruf, die Design Thinking Expertin im deutschsprachigen Raum zu sein. Über das Buch, über das wir heute sprechen wollen, die 7 Ausreden der Unternehmen, Kunden wirklich verstehen und erfolgreich bleiben, erschienen im Campus Verlag. Kunden sind das Herzstück eines jeden Unternehmens. Um erfolgreich zu sein, muss man die Kundenbedürfnisse kennen und ständig mit den Kunden kommunizieren. Das weiß zwar eigentlich jeder, und doch tun sich viele schwer, das auch umzusetzen. In diesem Buch schildert Ingrid Gerstbach aus ihrer Beratungspraxis, welche 7 Ausreden Unternehmen am häufigsten vorschieben, um den Kunden nicht in den Mittelpunkt zu stellen. Nach einer Problemanalyse liefert sie jeweils konkrete Tipps und Strategien auf Basis von Design Thinking, die dabei helfen, Kunden besser zu verstehen und auf ihre Bedürfnisse einzugehen. Die Fallstudien und Erfolgsgeschichten im Buch zeigen, dass die Kundenbedürfnisse der Schlüssel zum Erfolg sind. Und jetzt freue ich mich sehr, Sie hier herzlich begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, liebe Ingrid.
Hallo, lieber Danny. Vielen Dank für die tolle Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, schön, dich hier zu haben. Du hast ja ein tolles Buch rausgebracht zu einem meiner Lieblingsthemen, nämlich Design Thinking. Tatsächlich ist mein Firmenlogo oder das Paperwings-Logo geht sogar auf Design Thinking quasi zurück, nämlich der Papierflieger als so Prototype für ein erstes Modell.
Ich hab's bewundert, ich hab's auch als solches erkannt, finde ich großartig. Also das ist schön, wenn man sieht, wie Design Thinking auch tatsächlich gelebt wird und nicht irgendwie so als ja, Marketing-Slogan irgendwo steht. Schön.
Ja, ich habe ja 1-2 Worte eben schon für dich gefunden, aber wärst du nochmal so lieb und würdest dich mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch wurdest, der du heute bist.
Oh, okay, mache ich gerne. Mein Name ist Ingrid Gerstbach. Ich bin Unternehmensberaterin und Wirtschaftspsychologin, wohne in Wien, bin aber eigentlich in der ganzen Welt unterwegs, berate gemeinsam mit meinem Mann viele Konzerne und wir haben uns eben auf die Problemlösungsmethode, nenne ich es mal Design Thinking, spezialisiert. Und das machen wir seit 2010 in unterschiedlichsten Branchen, in unterschiedlichsten Genres und es macht unheimlich viel Spaß. Wie ich dorthin gekommen bin, ist eigentlich eine relativ lange Geschichte, aber um das ein bisschen abzukürzen ist, dass ich
Du brauchst es nicht abkürzen. Ich habe heute die heutige Folge gerade gehört mit Christopher Rauen, der hat für die Vorstellungsfrage 40 Minuten gebraucht. Also,
okay.
Also feel free. Ich finde das eine spannende Reise zu Design Thinking. Ich möchte auch ein bisschen Zeit dem Raum noch widmen, weil wenn ich schon mal eine Expertin zu dem Thema da habe, dann reden wir nicht nur über die 7 Ausreden, sondern dann möchte ich dem Design Thinking auch so ein bisschen den Raum noch gönnen.
Sehr, sehr gerne. Also ich hoffe trotzdem, dass ich die 40 Minuten jetzt nicht toppen werde, aber schauen wir mal. Die Zeit läuft. Nein, also es ist eigentlich... Wie alles im Leben bin ich über Umwege dorthin gekommen. Ich habe begonnen zu studieren mit Wirtschaft in Wien und das war ein sehr trockenes Studium und irgendwie hat es mich nicht sehr ausgefüllt. Deswegen habe ich daneben dann Bildungswissenschaft und Wirtschaftspsychologie studiert. Und ich bin irgendwie hat mich das alles nicht befriedigt. Ich fand das irgendwie, ich habe daneben immer gearbeitet, hatte immer mehrere Jobs sogar, weil ich das Gefühl hatte, irgendwas fehlt. Also ich habe zwar viel gemacht mit meiner Zeit, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ich meine Zeit gut genutzt habe. Ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine. Es ist irgendwie, du kannst zwar einen Tag voller Termine haben, aber trotzdem ist es kein erfüllter Tag in dem Sinne, weil ich hatte das Gefühl, dass ich nicht wirklich etwas Gutes beitragen kann oder nicht irgendwie wirksam in der Unternehmenswelt sein kann. Also ich habe viel dann im Marketing gemacht, ich habe Projektleitung übernommen und mein Mann hat sich dann damals selbstständig gemacht mit Business Analyse. Da geht es eigentlich darum, Unternehmen in ihre Prozesse, in ihre Anforderungen zu zerlegen, um sie dann neu zusammenzusetzen und dadurch neue Prozesse zu generieren oder einfach Lösungen, Softwarelösungen zu entwickeln. Und er hat mir dann immer davon erzählt und ich habe ihn immer groß angeschaut und habe gesagt, weißt du, eigentlich schade, ihr müsstet nur miteinander reden, ja, dann hättet ihr die ganzen Probleme nicht und dann würdet ihr nicht so viele Millionen in den Sand setzen. Und ich muss im Nachhinein zugeben, das war jetzt auch ein bisschen sehr kleinlaut gesagt, ja, weil es ist ja nicht so, als hätten sie nicht Tausende an Meetings gehabt die ganze Zeit, aber ich habe halt immer, wenn ich zugehört habe, dass das war deprimierend, weil die Leute reden aneinander vorbei und irgendwie, ja, fand ich das schade. Und dann kam es eigentlich dazu, dass ich, bei mir wurde ein Magentumor festgestellt, ein 5 cm großer. Und die Ärzte haben gesagt, nee, sowas bricht in der heutigen Zeit nicht mehr durch. Also der war so groß, dass er eben die Magenwand berührt hat. Und tatsächlich ist er dann, wie so oft ist, am Wochenende, an einem Sonntagmorgen um 3 in der Früh tatsächlich durchgebrochen. Und ich musste notoperiert werden. Und als ich da in den Krankensaal hineingeführt worden bin, habe ich mir gedacht, dass irgendwie, wenn ich jetzt sterbe, dann kann ich nichts hinterlassen. Ja, also ich kann auch nichts mitnehmen. Ich habe nur die Momente für mich, die in dem Moment schön waren. Ich kann meine Lieben nicht mitnehmen. Ich kann nicht einmal dieses hässliche Nachthemd mitnehmen, was ich gerade in dem Moment anhatte. Aber ich könnte etwas zurücklassen. Etwas, das vielleicht anderen hilft, ihr Leben leichter oder schöner zu gestalten. Und mit dem Gedanken bin ich dann eingeschlafen und Gott sei Dank wieder aufgewacht und habe mir irgendwie gedacht, nee, also das, was ich mache, dafür ist die Zeit auch zu kurz. Ja, wir wissen nicht, wie lange das Leben dauert und irgendwie ist es schade drum und ich möchte gerne etwas verändern. Und bin dann so zum Thema Empathie gekommen, weil das Thema für mich unglaublich wichtig immer schon war und weil ich finde, dass es einfach in der Businesswelt viel zu wenig Platz bekommt. Empathie, das ist sowas, habe ich eh, hat mein Nachbar nicht und das ist so, ja, was braucht man? Empathie kann man so wenig mit KPIs zählen. Empathie ist so ein schwammiger Begriff. Es bringt jetzt nicht direkten Mehrwert, deswegen wird es, finde ich, in Unternehmen sehr häufig missverstanden oder auch gar nicht genutzt. Und ich habe dann begonnen, einen Blog über Empathie zu schreiben und der ist zwar gut angelaufen, aber wie ich dann tatsächlich den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt habe, habe ich halt immer gehört, ja, Frau Gerstbach, also ganz ehrlich, also klingt jetzt schon spannend, aber schauen Sie, dass sie was Gescheites macht, hat mir tatsächlich mal ein CEO, also hat er nicht mir gesagt, sondern er hat zu meinem Mann gesagt, als wir zu zweit in einem Akquisegespräch waren, Herr Gerstbach, schauen Sie, dass Ihre Frau was Gescheites macht. okay, gut. Aber ich finde das Thema trotzdem wichtig und wir haben dann einen Business-Analyse-Podcast gemacht und im Rahmen dessen haben wir mit Tom Kelly, dem Erfinder von IDEO, geredet und ich habe den Kontakt mit ihm geknüpft. Wir waren auch in Stanford in der D-School und ich habe ihm von all dem, was mich bewegt, was mich interessiert, erzählt und er hat gesagt, weißt du, im Grunde machst du eh Design Thinking. Design Thinking klingt mal cool, schauen wir uns das an und bin dann noch tiefer eingetaucht und habe gedacht, vielleicht ist das das trojanische Pferd, mit dem ich in Unternehmen hineinkomme, um dort Empathie zu streuen und auch die Wichtigkeit von von effektiver Kommunikation reinzubringen. Und tatsächlich hat das auch funktioniert, wobei ich sagen muss, ein bisschen mit Abstriche, weil die meisten Unternehmen verstehen unter Design Thinking Brainstorming oder wir sind mal hip und kreativ. Und mein Fokus liegt aber darauf, zuerst das Problem zu verstehen, zuerst zu verstehen, wie tickt der Mensch, für den ich eine Lösung erarbeiten möchte. Was sind denn seine Beweggründe? Wie sieht dessen Welt aus? Weil wir uns eigentlich oft in Welten bewegen, die für uns so selbstverständlich sind und selten nach rechts oder nach links blicken. Aber dort liegen halt dann die Lösungen versteckt für die Leute, für die man dann Lösungen erarbeitet. Und so bin ich irgendwie zum Design Thinking gekommen. Seit 2010 habe jetzt, also ich glaube, das ist tatsächlich das 9. Buch über Design Thinking, was gerade erschienen ist. Habe auch schon im Vertrag fürs 10. Buch, wo es dann um Designforschung gehen wird, geschrieben, weil ich es einfach so ein spannendes Thema finde und immer wieder selber neue Perspektiven und neue Lösungsansätze und mich das fasziniert, wie man innerhalb von Unternehmen auch anders arbeiten kann. Weißt du, also Design Thinking ist ja nicht nur, dass ich komme als der große Guru und sage, so, und wir machen jetzt einen Design Thinking Workshop, danach habt ihr die hippe, beste, super tolle Lösung, sondern da geht's ums Team. Da geht's darum, anders miteinander zu agieren. Da geht's darum, einander zu verstehen, respektvoll miteinander neue Lösungen zu erarbeiten, die halt ein bisschen abseits vom Trampelpfad sind. Und das bedeutet halt, mal mit Menschen zu sprechen, die vielleicht anderer Meinung sind als ich, die anders aufgewachsen sind, die einfach andere Erfahrungen gemacht haben und mit ihnen gemeinsam neue Wege zu finden, um bessere Lösungen, um andere Lösungen, um neue Ideen in die Welt zu setzen. Und das ist das, was mich an Design Thinking so am meisten fasziniert, dass eigentlich eine neue Art der Arbeit ist, eine schöne, eine für mich jedes Mal total inspirierende Arbeit mit Menschen ist. Also selbst wenn wir in Unternehmen ähnliche Fragestellungen haben, kommt nie dieselbe Lösung raus, weil wir immer mit unterschiedlichen Menschen arbeiten und dort immer unterschiedliche Ideen, Perspektiven hineinkommen, die das Ganze nochmal umdrehen. Und ich wollte als Kind immer Detektiv werden. Schau, ich komme doch auf meine 40 Minuten. Und habe total viel Edgar Wallace und Sherlock Holmes und so gelesen. Und mein Vater hat immer gesagt, ja, Detektiv, das ist nichts für dich. Aber weißt du, im Grunde bin ich jetzt so eine Art Detektiv, weil ich halt auf die Spurensuche gehe, weil Menschen selber oft in Lösungen denken und nicht ganz artikulieren können, was sie eigentlich brauchen, was ihnen teilweise nicht bewusst ist, weil sie es einfach selber vielleicht in dem Moment auch gar nicht wissen, weil sie in Lösungen denken können, aber nicht, was ist das Bedürfnis dahinter. Und so bin ich jetzt letzten Endes doch zu einem kleinen Detektiv geworden, der halt eher in der Unternehmenswelt unterwegs ist und das genieße ich sehr. Ja.
Ja, super spannend. Ich habe es ja eben schon gesagt, Design Thinking, das waren so meine auch so ersten Hochschuldozentenaufträge, mit denen ich begonnen habe. Jetzt habe ich das immer noch so in bestimmten Workshops. Ich habe früher auch mal so Produktmanagement mitverantwortet als Bereichsleiter und da haben wir viel mit diesen Methoden gearbeitet. Und worum es ja geht und worum auch dein Buch geht, ist ja Kunden wirklich verstehen. Und vielleicht kannst du jetzt können wir die Brücke so ein bisschen schlagen. Was hat Design Thinking mit Kundenverständnis zu tun?
Also für mich, so wie ich Design Thinking verstehe oder anwende, dreht sich alles um den Kundennutzer. Ja? Also es ist ja ein Prozess, der die Menschen in den Mittelpunkt stellt. Und Unternehmen versäumen es ganz, ganz häufig, daher auch das Buch, mit ihren Kunden zu sprechen. Also wenn ein Unternehmen eine Botschaft aussendet, dann sendet sie zwar, das ist unser USP und wir sind die Besten und wir sind die Größten, aber wenn der Kunde dann reagiert und zurückkommuniziert, wird das oft nicht wahrgenommen. Dann ist irgendwie Kommunikationssperren, sie erkennen vielleicht nicht die Wichtigkeit, sie gehen nicht ins Gespräch hinein, eben aus meiner Meinung nach 7 verschiedenen Gründen und versäumen dadurch wirklich großartige Lösungen zu entwickeln. Und oft ist eine Lösung auch eine ganz einfache und wir denken viel zu kompliziert. Und Design Thinking hilft halt eben dabei, nochmal zu sagen, stopp, einen Schritt zurück. Wir beginnen einmal dabei zu verstehen, für wen wir überhaupt eine Lösung erarbeiten. Wer ist der Mensch hinter dieser Idee? Für wen machen wir das? Wessen Welt wollen wir besser machen? Und in welcher Welt bewegt sich diese Person?
Mhm. Dein Buch ist ja über 280 Seiten stark.
Ja.
Vorher würde ich gerne... würde ich gerne nochmal darauf eingehen, dass wir mal ganz kurz diese 7 Ausreden nennen und dann wollen wir uns ein bisschen Zeit nehmen, um 1, 2 so ein bisschen tiefer einzugehen. Ein paar Sachen haben wir auch schon jetzt in der Einleitung touchiert, aber was sind so die 7 Ausreden, die dir in Unternehmen begegnen, warum man den Kunden, ja, warum man nicht in Interaktion mit dem geht?
Ja, sehr gerne. Also es ist tatsächlich, sind die 7 auch priorisiert, die 7 Ausreden. Und die erste ist, die ich wirklich am häufigsten, seit 2010 mache ich den Job und am häufigsten höre ich, Frau Gersbach, wir kennen unseren Kunden. Ja, das ist wirklich die häufigste Ausrede. Wir kennen unseren Kunden in- und auswendig. Ich muss nicht rausgehen, mit ihm zu sprechen. Dann haben wir als zweite Ausrede, die kommt wirklich gleich danach, ist, wir haben jetzt überhaupt keine Zeit, unseren Kunden zu befragen, sondern wir haben schon eine Lösung und wir wollen an der Lösung arbeiten. Wir wollen nicht den Schritt zurückgehen und uns nochmal mit den Kunden beschäftigen. Die dritte ist, dass wir haben schon eine Marktforschung beauftragt. Die bereiten uns die Daten auf. Also warum sollen wir uns noch einmal die Arbeit machen als Unprofessionelle quasi und rausgehen zu dem Kunden? Die vierte ist, wir können später alles testen, also lass uns zuerst einmal eine Lösung erarbeiten und dann schauen wir, ob sie funktioniert. Die fünfte ist dann, wir haben eh ein funktionierendes Produkt, warum sollten wir überhaupt etwas ändern? Also wenn es eh schon gut läuft, wieso dann noch irgendwie dran herumarbeiten? Die sechste ist jetzt eine interne Ausrede, also das sind 6 und 7 ist das, was ich intern sehr oft höre. Das ist dann, wir haben Zielvorgaben, wir müssen uns auf unsere internen Ziele fokussieren, um erfolgreich zu sein. Wir dürfen da jetzt nicht einfach rausgehen und irgendwas für uns selbst machen. Und die siebte ist, warum sollten wir was machen? Wir müssen eh das machen, was uns von oben gesagt wird. Also warum Selbstinitiative zeigen, ist ein bisschen verschwendet. Genau, das sind so diese 7, die wir, also wir haben, mein Mann und ich haben im Laufe der Jahre einfach diese Ausreden so häufig gehört und haben uns gedacht, das gibt's nicht, das wiederholt sich einfach. Es sind wirklich Dinge, Muster, die wir erkannt haben, wo wir gesagt haben, das müssen wir irgendwie einmal, da steckt ja was dahinter. Ja, es steckt hinter jeder dieser Ausrede, stecken bestimmte Ängste, bestimmte Denkfallen, die ganz menschlich sind und die wollte ich damit aufdecken.
Genau, also ein paar Denkfallen oder psychologische Muster sind mir auch schon aufgefallen, direkt im Buch, zum Beispiel der Spotlight-Effekt. Was hast du, vielleicht kannst du das für unsere ZuhörerInnen mal beschreiben, was ist der Spotlight-Effekt und was hat der mit einer Ausrede zu tun?
Der Spotlight-Effekt ist einer der Denkfehler, wo wir denken, dass das, was wir tun, für andere genauso wichtig oder auffallend ist wie für uns selbst. Und dazu muss man sagen, der Mensch ist im Grunde ein Egoist, was ja auch evolutionstechnisch total wichtig und richtig ist. Aber wir glauben, dass das, was uns auffällt, für jemanden, der uns beobachtet, genauso wichtig ist. Also Spotlight quasi, dass der Scheinwerfer auf uns ist und dass jeder genau das sieht, was wir machen. Und das hält die Menschen davon ab, rauszugehen und zu fragen, weil sie Angst haben, dass sie etwas machen könnten, was peinlich ist, was irgendwie negativ auf sie zurückfällt. Da gibt es zum Beispiel, also im Buch habe ich eine Studie zitiert über die Wichtigkeit oder dass jemand zieht ein T-Shirt an, wo etwas Peinliches draufsteht und geht dann in eine Interaktion mit jemand anderen. Und derjenige, der dieses T-Shirt anhatte, hat gedacht, dass das dem anderen ja auffallen muss. Das ist ja so auffällig. Und dem Gesprächspartner fällt das gar nicht auf, weil es dem nicht wichtig ist. Und es ist sozusagen der Denkfehler, dass wir glauben, dass Dinge, die uns wichtig sind oder uns peinlich sind, jemand anderen, der nimmt genau denselben Stellenwert ein und dem ist einfach nicht so. Es hindert uns daran, mit anderen zu sprechen.
Das nächste Modell, was du mit einführst, ist, ich glaube, das hat dann auch viel mit deinem Thema zu tun, nämlich Empathie, und zwar die extrinsische Anreizverzerrung. Was verbirgt sich dahinter?
Menschen glauben, dass andere nur helfen würden, wenn sie etwas bekommen, ja, also wenn sie ein Geld bekommen. Und das ist so ein unglaublich großer Denkfehler, weil wir vergessen, dass Menschen im Grunde sehr gerne helfen, wenn sie helfen können. Und dass es einfach auf die Art und Weise kommt, wie ich jemanden um Hilfe bitte. Also wir sagen zum Beispiel immer unseren Kunden, schaut jetzt, dass ihr nicht irgendwie mit Papier und Bleistift zu den Leuten hinrennt, so ein bisschen befragen wie die vier Pfoten, wo hinten noch der Erlagschein drauf ist, den man dann gleich hinknallt, sondern Menschen wirklich auf Augenhöhe begegnen, so wie du auch immer so schön sagst, und sie um Hilfe bitten, weil man neugierig ist, weil man ihre Welt entdecken will. Und wenn Menschen erkennen, wenn sie spüren, da ist jemand, der interessiert sich für mich, ja, dem ist es wichtig, wie es mir geht, oder der will verstehen, wie ich ticke, um mir dann vielleicht zu helfen, dann helfen sie auch gerne. Also Menschen helfen nicht des Geldes wegen. Das ist leider ein Denkfehler, den viele Unternehmen haben und die dann eben glauben, wir machen einfach eine Kundenkonferenz ganz häufig, wo wir den Leuten 150 Euro, hatte ich alle schon, 150 Euro geben, dann kommen sie und dann geben sie uns die richtigen Antworten. Es funktioniert nicht. Und es funktioniert eben nicht, weil Menschen nicht so ticken. Also es kommen dann die, die das Geld wollen, aber das sind nicht unbedingt die, von denen sie dann gute Antworten bekommen, weil die eben nur des Geldes wegen kommen, aber nicht, weil sie helfen wollen oder nicht, weil sie dabei helfen wollen, dass andere ihnen helfen könnten. Das ist die extrinsische Anreizverzerrung.
Also das finde ich ganz spannend, dass man, also mein Geschäftspartner zum Beispiel, der ist sehr stark auch in der Kundeninteraktion immer. Weil wenn wir jetzt so als Coaches, Berater, das kennt ihr ja auch, du hast ein Angebot, du hast ein Dienstleistungsportfolio, das musst du irgendwo draufstellen, auf eine Website etc. Aber das, was man ja, wenn man nicht immer neue Kaltakquise machen möchte, sondern eigentlich mal sagt, man möchte einen langen, treuen Kunden, eine verbindende Symbiose haben, dann ist ja genau das, dass man irgendwann in einem Projekt, in einer Firma immer wieder geholt wird, weil man immer wieder die Lösung für ein neues Problem hat und vertrauensvoller Ansprechpartner ist. Wie kann ich aber eine Lösung anbieten, nur über die Interaktion mit dem Kunden? Also was beschäftigt dich gerade? Was ist gerade dein Thema? Wie kann ich dich unterstützen? Wie kann ich dir helfen? Und nicht versuchen, hier habe ich einen neuen Printkatalog, ich habe mir was in meinem Elfenbeinturm ausgedacht. Das könnte die Lösung für dich sein.
Absolut. Was Menschen vergessen, ist, dass wir emotionale Wesen sind und dass wir Emotionen kaufen und auch Emotionen haben wollen. Ja, also wir wollen zu einer Gemeinschaft gehören, wir wollen einander helfen, wir wollen einander unterstützen und dafür braucht es auch eine vertrauensvolle Beziehung. Und dann kommen die Menschen zu dir, weil sie wissen, du hast ihnen schon einmal geholfen, sie sind dir wichtig, es ist dir wichtig, dass du sie jetzt coachst, dass du sie jetzt auf dem Weg begleitest und nicht, du willst nur das Geld haben. Das Geld ist ja in dem Fall auch nur eine Art Energieaustausch. Ja, also meine Zeit gegen Geld, das ist einfach nur ein Energieaustausch, hat jetzt aber nichts mit der Wichtigkeit oder der Wertigkeit zu tun. Aber wenn ich Menschen respektvoll auf Augenhöhe begegne, dann kann ich ihnen auch helfen. Aber dafür, so wie du sagst, muss ich erst einmal eine Beziehung aufbauen, damit sie mir vertrauen.
Du führst auch eines meiner Lieblingswörter gleich mit auf, und zwar das Wort Mutausbruch.
Ja.
Warum ist es Zeit für einen Mutausbruch und was verbirgt sich hinter dem Begriff?
Oft trauen sich die Menschen einfach nicht zu, auf die Straße zu gehen, eben weil sie diese Denkfehler haben, dass sie sagen, naja, wenn ich etwas sage, das ist ja peinlich oder ich könnte ja irgendwas sagen und der findet mich dann doof oder irgendwie, weißt du, diese ganz menschlichen Sachen, weil wir alle irgendwo unsicher sind, weil wir alle auch gefallen wollen, weil wir zu einer Gemeinschaft gehören wollen. Und da braucht es so einen kleinen Anstoß von uns auch immer, dass sie sagen, es ist Zeit für einen Mutausbruch, es ist Zeit rauszugehen und sich selbst auch einmal zu zeigen und zu zeigen, ich möchte helfen, ich möchte rausgehen. Und ja, deswegen, ich finde das Wort total schön, Mutausbruch, weil das ist es auch jedes Mal. Bei jedem dieser Projekte müssen wir ein bisschen so anstoßen und sagen, du kannst es, du bist gut, probier's einmal, wir nehmen dich an die Hand, wir führen mit dir die ersten Gespräche, dann erkennst du, dass es eh ganz leicht ist, Dafür braucht es halt manches Mal einen kleinen Mutausbruch.
Aber warum haben wir so viel Angst, um Hilfe zu bitten? Woher kommt das?
Weil wir Angst vor Ablehnung haben vor allem. Weil es eigentlich Angst ist, dass dann jemand kommt und sagt, nee, dir will ich nicht helfen. Weil wir Angst haben, dass jemand sagt, deine Idee ist doof. Dann müsste ich das ja hinterfragen. Weil er oder sie vielleicht sagt, ich möchte nicht mit dir reden, du bist doof. Also alles, was irgendwie mit dieser Selbstdarstellung, mit diesem Bild, was ich von mir selber habe, was das in Gefahr bringen würde, versuchen wir natürlich zu beschützen. Und deswegen haben Menschen Angst, rauszugehen und Ideen zu präsentieren oder um Hilfe zu bitten. Weil ich möchte ja auch nicht als schwach irgendwie gesehen werden. Ich möchte ja der Starke sein, der irgendwie die tollen Ideen hat und der jetzt vielleicht nicht angehimmelt, das ist alles überzeichnet, aber der Ideen hat, die anderen helfen, damit ich toll als toll wahrgenommen werde, weil ich möchte wo dazugehören. Und das könnte ja in Frage gestellt werden. Und dann müsste ich mich und mein eigenes Bild auch in Frage stellen.
Mhm. Also ich erinnere mich ganz gut, ich habe mal für eine Praxissoftware für Psychotherapeuten gearbeitet und da ging es auch um die Produktentwicklung. Das heißt, was können die gebrauchen? Und da sind wir dann mit einigen Therapeuten sehr stark in die Interaktion gegangen, um zu sagen, okay, wie sieht dein Alltag aus? Was machst du? Mhm. Wann schaltest du den Rechner an? Wann schaltest du ihn runter? Welche Software brauchst du? Welche Ergänzung? Wie können wir dir helfen? Was sind so deine Erfahrungen? Wie kann man an die Kunden, an die Zielgruppe rangehen? Wie kann man die ansprechen? Und wie wird so ein Gespräch dann auch auf Augenhöhe wahrgenommen, dass das auch zielführend ist und dass der Kunde sich nicht wie, ich habe einen Newsletter, bitte mach die 20-minütigen Fragebogen und fülle den aus und dann kriegen Sie einen 10-Euro-Gutschein. Mhm. Ne? Gibt es ja auch noch genug, diese Mailing-Aktion.
Ja, ja. Gibt es nach wie vor. Es wird auch sehr gerne angewendet. Ich mache das so, indem ich ihnen sage, geh einmal auch in das Umfeld des Kunden. Ja, also ganz häufig wird das dann nur online oder remote gemacht in der heutigen Zeit. Aber das ist nicht dasselbe, wie wenn ich jetzt einen physischen Raum mit jemandem teile. Dann muss man auch bedenken, das eine ist, was Menschen sagen, das andere ist, was Menschen tun, so wie du sagst. Also ihr habt sie sicher nicht nur befragt, okay, schalte deinen Rechner an, sondern ihr habt auch geschaut, was sie eigentlich tun, wohin sie klicken, wohin sie schauen, weil das oft auch sehr unbewusste Abläufe sind. Und wir sagen auch immer dazu, wenn wir die Leute die Methode, die ich dazu verwende, heißt empathisches Gespräch, wenn wir diese empathischen Gespräche mit Kunden führen, dass wir sagen, stell dir vor, du sprichst mit einem Freund, ja, also nicht einen Fragebogen vorbereiten, sondern überleg dir eine gute Einstiegsfrage und mit der gehst du dann raus, also wir gehen ganz häufig auf die Straße, wo sich halt die Zielgruppe befinden könnte und sprechen wildfremde Menschen an. Und dann überlegen wir uns vorab gemeinsam in der Gruppe, was könnte eine gute Einstiegsfrage sein. Also wir haben zum Beispiel mal eine Versicherung begleitet und da war die Einstiegsfrage, dass wir um Hilfe bitten, das Versicherungsprodukt oder welche Erfahrung sie mit Versicherungen hatten oder wo sie mal eine schlechte Erfahrung hatten, dass wir da einfach mal Geschichten hören. Weil in Geschichten verstecken wir Werte, verstecken wir das, was uns wirklich bewegt und uns einfach mal erzählen lassen, neugierig zu sein, wie war diese Interaktion, was ist gut gelaufen, was ist schief gelaufen, um auf Augenhöhe, also um nicht, du pitchst ja nicht etwas, du möchtest in dem Moment nichts verkaufen und das ist ganz, ganz wichtig. Du möchtest in dem Moment keine Lösung präsentieren, sondern du bist der lernt als Befragender. Du bist derjenige, der von dem anderen Informationen möchte. Also behandel den auch gut, stell den ins Rampenlicht und nicht dich. Das heißt, es geht nicht darum, gute Fragen zu stellen, sondern es geht darum, gute Antworten zu bekommen, indem ich ehrlich interessiert bin an meinem Gegenüber, indem ich ehrlich interessiert bin an ihrer oder seiner Geschichte und indem ich mich einmal zurücknehme und aktiv zuhöre. Und das heißt nicht wieder Wackeldackel mit dem Kopf zu nicken und immer wieder mal zu grunzen, sondern das heißt zu paraphrasieren, nachzufragen, habe ich das richtig verstanden, zu schauen, wie die Körpersprache ist. Und das sind wir oft gar nicht mehr gewohnt. Deswegen ist es am Anfang auch immer relativ schwierig. Deswegen braucht es auch diesen Mutausbruch, das einmal zu üben und dann einmal zu schauen, wie reagiert der andere. Und das sind aber so schöne Reaktionen, weil wir in dieser Zeit, wo so viel Information, wo alles so schnelllebig ist, uns oft auch nicht die Zeit nehmen, jemanden mal zuzuhören und nicht über uns nachzudenken.
Ja, finde ich ein tolles Beispiel. Ich habe in unserem Buch, was Führung heute wirklich braucht, so eine Grafik auch gebracht über die 9 Stufen des Zuhörens, wo allein 6 Stufen antwortsüchtige Stufen sind. Ne? Das heißt, das Übertrumpfende, das Beratende, aber im Sinne von, ich berate dich jetzt mit einem Ratschlag, Betonung auf Schlag, das Selektive zu hören. Also es gibt ganz viele Stufen des Zuhörens, die eigentlich nur da sind, damit ich was sage. Ne? Nicht, weil ich zuhören will, weil ich verstehen will, sondern weil ich frage etwas, um dann darauf mal ja die richtige Antwort geben zu können.
So ist es. Genau so, ja.
Was würdest du denn so für Tipps geben? Wie kann denn so ein, oder weitere Tipps geben, wie kann so ein aktives Zuhören gelingen in einer Befragung, ist auch schon ein doofes Wort, sage ich jetzt mal. Wir nennen es mal in einem Austausch. Wie kann das dort gelingen, dass ich als interessierter Produktentwickler ein gutes Gespräch führe?
Also ich sag meinen Kunden immer, dass ich mit dieser Einstellung rausgehe, ich habe jetzt die einmalige Chance, etwas zu lernen von jemandem, dessen Erfahrung ich einfach nicht gemacht habe. Und das ist ein Eintritt in eine Welt, die ich womöglich nicht noch einmal habe. Und wir können nicht alle Erfahrungen selber machen. Und da jetzt neugierig zu sein und wirklich zu lernen, wirklich aufzusaugen, was dessen Erfahrung ist, das ist unglaublich bereichernd. Also wir haben ja alle zu Worten verschiedene Vorstellungen. Und diese Vorstellungen basieren auf den Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und jetzt hast du die einmalige Chance, dass du von jemand Fremden eine Erfahrung erfährst, die du selber auch nicht machen musst. Ja, also sei es jetzt eine schlechte Erfahrung, wie das, keine Ahnung, dass ich Probleme mit dem Finanzamt hatte und du hast das Gott sei Dank noch nie gehabt. Aber jetzt hast du die Chance, das zu lernen, um auch diesen Fehler selber nicht zu machen. Ja, um in eine völlig neue Welt zu treten. Und du weißt nie, du weißt nie, welche Antwort dich erwartet. Das sind immer Überraschungsmomente. Das ist das eine, also das ist diese Haltung, mit der wir reingehen, eine sehr offene, eine sehr neugierige. Auch wenn ich mit jemandem ganz anderer Meinung bin, ist es total spannend, einmal die andere Perspektive zu sehen. Weil ganz oft versteckt sich hinter der Perspektive einerseits auch dessen Erfahrung, die ihn zu dieser Perspektive geführt hat, aber auch andere Werte, die meinen vielleicht in dem Moment widersprechen, aber die trotzdem ihre Richtigkeit haben für diese Person. Und das ist nicht immer einfach. Also gerade wenn es um politische Themen geht oder um auch Klimawandel ist so ein Thema, was einfach emotional extremst besetzt ist, da auch mal zu sagen, ich nehme mich zurück und ich schaue mal, was dessen Erfahrungen sind, die ihn zu dieser Meinung geführt haben. Unglaublich bereichernd. Und ich sage auch immer, wenn es nicht funktioniert, also wenn du jetzt irgendwie das Problem hast, dann such dir bei der Person etwas aus, in das du dich verlieben kannst. Weil es gibt bei jeder Person etwas, was dir gefallen könnte. Sei es die Augenfarbe, sei es die Schuhe, sei es die Frisur. Dann such dir etwas aus, was dich fasziniert und was sozusagen ein bisschen Sympathie herstellen kann. Das sind so diese... Es ist aber am wichtigsten, ist deine eigene Haltung, dass du sagst, ich bin offen für neue Perspektiven und Neues zu lernen und dafür muss man sich eben zurücknehmen.
Ja, also du hast nochmal so schön diese Ressourcenorientierung reingebracht, Stärkenorientierung. Ich fand, jetzt war das eher so ein gesellschaftspolitischer Exkurs, den ich aber trotzdem, wir stehen gerade kurz vor der Europawahl, ganz wichtig finde, wenn ich immer weiter polarisiere und immer weiter linksgrün versifft und rechtsradikal so als zwei Pole aufmache. Es findet ja kein Austausch mehr statt, sondern nur Konfrontation. Und dadurch wird es sich weiter auf Pole verteilen. In den USA Absolut. Sieht man das ja ziemlich stark, wie das dann passieren kann mit Republikanern, Demokraten, auch nochmal ja, gefördert durch die sozialen Netzwerke, die ich eher so asoziale Netzwerke nennen würde, weil sie das Gegenteil von sozial kolportieren. Aber ich schlage die Brücke trotzdem und zeichne das ganze Bild jetzt nochmal weicher, weil das ist auch so meine Erfahrung mit Unternehmen. Ja, wir haben ein Produkt und wir beschäftigen uns jeden Tag 100% mit dem Produkt und sehen uns als Zentrum der Welt. Aber für den Kunde sind wir halt 0,5% seines Lebens. Und selbst wenn es ein Arbeitstool ist, und dann dürfen wir schauen, welchen Mehrwert, welchen Nutzen, welchen Anteil hat das Produkt oder die Dienstleistung in dem Leben des Kunden? Und ich glaube, das zu verstehen, ist erstmal so ein mal von seinem Podest runtersteigen und verstehen, wo steht der Kunde. Ich glaube, das ist da ganz spannend. Vor allem, ich kriege schon quasi fast Bauchschmerzen bei deiner Ausrede Nummer 2. Wir haben keine Zeit, unsere Kunden zu befragen. Das tut schon beim Lesen richtig weh. Also du hast auch ganz schöne Unterkapitel wieder, der Fluch des Wissens, der Rückschaufehler. Vielleicht kannst du uns so ein bisschen zeigen, was da deine Erfahrungen sind in den Unternehmen, woher diese Ausrede kommt.
Ganz häufig, wenn ich gerufen werde, geht es eigentlich darum, wie wir am Anfang schon besprochen haben, nicht das Problem zu analysieren, weil sie kennen ja ihren Kunden, sondern eigentlich die Lösung gleich zu implementieren, beziehungsweise eine kreativere, innovativere, das Wort Innovation ist ja ganz Hype, eine innovative Lösung zu finden, die mein Unternehmen aufs Podest wirft und sozusagen die Verkaufszahlen nach oben schießen. Und das ist natürlich möglich, aber dafür muss ich erst einmal verstehen, für wen ich diese Lösung immer erarbeite. Und immer wenn ich das sage, dann heißt es, naja, wir haben jetzt gar keine Zeit dafür, sondern wir müssen schnell, wir haben einen Druck und wir müssen ganz schnell jetzt eine Lösung finden. Und dahinter steckt ganz oft der Denkfehler der Selbstüberschätzung. Ja, dass ich so viel Wissen habe, so wie du sagst, dass ich in meiner eigenen Bubble so gefangen bin, dass ich gar nicht mehr nach links oder rechts schaue, weil ich eh permanent Bestätigung bekomme, dass das passt, weil ich diese Bestätigung auch suche. Also das sind diese klassischen Fluch des Wissens, dass ich eh glaube, alles Wissen zu haben und das gar nicht mehr hinterfrage. Im Design Thinking arbeiten wir mit dem diversen Team. Also das bedeutet ja, dass wir unterschiedlichste Menschen von unterschiedlicher, ich nenne es immer unterschiedlicher Couleur, also der ist schon lange im Unternehmen, der ist kurz im Unternehmen, der ist irgendwie in der Marketingabteilung und der ist in der Buchhaltung. Also dass wir einfach schauen, dass wir das Team wirklich mischen zu einem bestimmten Thema, damit wir die ganze Bandbreite haben, damit wir auch diejenigen haben, die die sogenannten doofen Fragen stellen können. Ja, also diese Fragen, die ich als Experte mich gar nicht mehr traue zu stellen, weil ich der Meinung bin, damit blamiere ich mich. Aber genau diese Fragen sind die Fragen, die uns dann hinaufkatapultieren, die wir uns nicht mehr trauen zu fragen, weil wir schon so tief in diesem Wissen drinnen sind, dass wir gar nicht mehr auf die Idee kommen, andere könnten dieses Wissen nicht haben. Da gibt es zum Beispiel diese Untersuchung, dass wenn ich dir jetzt ein Lied vorsumme, ich dieses Lied im Kopf habe und du dir denkst, was soll das für ein Lied sein? Ich erkenne da außer schiefen Tönen gar nichts mehr. Aber ich habe dieses Lied so extrem auditiv in meinem Kopf, dass ich mir denke, das musst du doch bitte erkennen. Wie kann das sein? Das ist doch ganz eindeutig. Das ist so ein bisschen der Fluch des Wissens, dass wir uns einfach, vergessen, nach links und rechts zu schauen.
Ja, also finde ich auch so einen ganz wichtigen Impuls für die Unternehmen draußen, diese Betriebsblindheit, die man irgendwann hat. Mhm. Das heißt, ich finde es immer ganz toll, neue Mitarbeiter zu haben, weil ich gesagt habe, bitte spiegelt mir gleich, wo ich schon betriebsblind geworden bin. Sachen, was mir am Anfang aufgefallen bin, dann habe ich aber resigniert, weil die Widerstände zu hoch waren oder ich habe sie toleriert. Gerade, also ich habe ja im Softwarebereich gearbeitet, so UX-Geschichten, da ist ja auch Design Thinking ganz stark. User Experience, zum Beispiel, dass Icons unterschiedliche Farben hatten, also dass es eigentlich Irritationen gibt. Irgendwann ist man so konditioniert und toleriert diese Widersprüche, aber jemand, der zuerst mit einem Produkt oder einem Gerät oder einer Software in Berührung kommt, hat ein intuitives Verhalten, was konträr zu dem ist, was das Produkt dann macht. Ne? Gibt es diese schöne Szene aus Das fünfte Element, wo dieser Dr. Zoid oder so diese Waffe übergibt an diese Orks und sagt, na, die hätten vielleicht mal fragen sollen, wofür der rote Knopf ist, weil die intuitiv den roten Knopf drücken, dann explodiert die Waffe. Jetzt ein sehr starkes Beispiel, aber was macht quasi ein Gerät? Welche Funktion hat es? Was ist damit konditioniert? Und irgendwann toleriere ich in bestimmten Produktentwicklungszyklen irgendwelchen Unlogiken, weil wurde ja mal so konzipiert, wurde so gedacht, es geht aber komplett am Nutzer vorbei. So. Und das ist, glaube ich, diese Ignoranz. Oder wo Google sagt, der neue Mitarbeiter sagt uns gleich die Fehler, weil ihr seid noch nicht betriebsblind. Das ist noch die ersten 100 Tage, da seid ihr richtig wertvoll, weil ihr noch die ganzen Störungen im System seht, bevor die drin sind.
Genau. Und das ist unglaublich wichtig, aber das ist halt, da musst du auch, so wie du sagst, musst du selber reflektiert sein und die Stärke haben, zuzugeben, dass du so etwas wie betriebsblind sein kannst. Weil das ganz häufig der Fall ist, je höher wir in der Führungsebene fallen quasi oder je höher wir steigen, desto schwieriger ist es da auch einmal zu sagen, hoppala, das habe ich nicht so gesehen oder du hast recht oder vielleicht auch der Kunde hat sich geändert, die Anforderungen haben sich geändert und es gibt jetzt neue Produkte, die uns neu konditionieren und wie können wir das jetzt in unseres implementieren? Das wird dann oft nicht hinterfragt, weil wir haben schon so viel Energie hineingesteckt und so viel Wissen, wir können das nicht hinterfragen. Wir haben keine Zeit dafür und ich sage immer, ihr habt keine Zeit und kein Geld, das nicht zu tun, weil ihr dadurch dann ganz viel überseht, was euch dann letzten Endes dann wirklich das Genick brechen wird.
Inwiefern erlebst du, dass da auch einen Wandel in den Generationen gibt? Also ich sage mal, der technologische Wandel ist ja gerade extrem und rasant. Und ich nehme das Beispiel, ich habe früher Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Irgendwann habe ich dann mit Mitte 30 auch gesagt, ach, keine Ahnung, auf Snapchat habe ich jetzt keinen Bock mehr, da arbeite ich mich nicht mehr rein. In dem Fall habe ich ausnahmsweise recht gehabt, Snapchat ist jetzt keine große Rolle mehr. Aber keine Ahnung, wenn ich sage TikTok ist mächtig und groß und da kommt man nicht mehr vorbei. Inwiefern ist es dann so, dass man Führungslevel hat, die einfach müde und träge sind, sich noch mit Neuen auseinanderzusetzen, wo man dann sagen muss, nee, komm, Gen Z, geh du mal ran.
Das kommt sehr häufig vor, weil wir halt auch schauen, dass die Führungskräfte auch ihre Rolle als Führungskräfte übernehmen und mehr als Multiplikatoren agieren und sozusagen die Stärken, die dann andere Generationen auch haben, die anderen Mitarbeitenden haben, auch wirklich nutzen. Also wir haben da Projekte eben auch zum Beispiel mit TikTok, wo es einfach wichtig ist, dass wir die jüngeren Leute, die TikTok nutzen, auch befragen und schauen, wie die reagieren und nicht nur irgendwie sagen so, also auch jetzt meine Generation, ah, das ist viel zu viele Bilder und viel zu schnell und um Gottes Willen. Das ist einfach, die sind anders aufgewachsen und die Jüngeren wachsen jetzt auch wieder anders auf, kommunizieren wieder ganz anders. Also es geht auch wieder zurück, dass sie mehr in kleineren Gruppen miteinander interagieren und nicht mehr alles öffentlich teilen. Facebook gehört jetzt zum mehr oder minder den 50-Plus-Jährigen. Also, dass man da irgendwie auch am Zeitball bleibt, um Trends nicht zu verschlafen, aber um auch diese Wandlung, diese Kundennutzen nicht zu versäumen. Weil der Kunde entwickelt sich ja weiter. Ja, es kommen neue Menschen auf die Welt, die wieder neue Erfahrungen machen, die wieder neue Lösungen brauchen auf alte Probleme. Also Bedürfnisse ändern sich nicht so häufig oder so schnell. Aber die ganzen Antworten ändern sich umso schneller, wie wir diese Bedürfnisse lösen können. Und deswegen ist es auch so wichtig, dieses diverse Team zu haben, eben auch ganz bewusst Alte mit Jungen zu verknüpfen und zu schauen, wo sind hier die Gaps, wo sind hier auch wieder unsere Betriebsblindheiten, die wir jetzt vielleicht übersehen haben.
Mhm. Neben der Produktentwicklung ist natürlich das Marketing ein ganz wichtiger Bereich in Unternehmen und dazu brauche ich Kundenwissen. Ne? Das heißt, als Beispiel ist meine Zielgruppe auch überhaupt auf TikTok, ist mein Produkt überhaupt für eine Gen Z? Wie kann ich als Unternehmenslenker herausfinden, wie eigentlich firmenintern unser Wissen über unsere Kunden ist? Welche Datenbanken, was gibt es da für Sachen, wie würde man das Ganze erheben und betrachten?
Also eine ganz einfache Methode, die ich ganz häufig aufwende, ist, dass wir am Anfang immer eine Aufstellung machen, wie viel Kundeninteraktion die jeweiligen Mitarbeitenden, die jetzt in diesem Team dabei sind, tatsächlich haben. Und das heißt, wie oft reden sie mit wirklichen Kunden im Laufe einer Arbeitswoche? Und das kann man dann sehr schön visuell aufstellen. Also entweder macht man das mit Post-its, dass man es an die Wand klebt und sagt, okay, so viel Prozent. Oder wir machen das auch rein visuell, indem wir die Leute jetzt so in einer Art Zeitraffer, also Zeitlinie aufstellen und sagen, dort sind 100% Zeit, die du in der Woche mit deinem Kunden verbringst, da sind 0%. Und jetzt tauscht doch euch miteinander aus, wie viel Prozent ihr jetzt jeweils wirklich mit dem Kunden verbringt. Und ich rede jetzt von Kunden, ich rede nicht von Familie, die vielleicht das Produkt verwendet, weil Familie ist so ein No-Go zu befragen im Design Thinking, Familie und Freunde, weil die dich nicht verletzen wollen und die jetzt quasi nicht unbedingt die Wahrheit sagen, sondern das sagen, was sie glauben, dass du hören möchtest, um dich nicht zu verletzen, sondern wie oft hast du wirklichen Kontakt mit unterschiedlichen Kunden? Und es ist dann jedes Mal dieser Aha-Effekt und dieses leicht Erschütternde zu sehen, das ist gar nicht so viel. Und eigentlich habe ich überhaupt, also keine Ahnung, ist jetzt übertrieben, aber eigentlich reagiere und interagiere ich vor allem nicht mit meinem Kunden. Und das ist dann immer der Moment, wo wir sie dann haben, wo dann dieser Klick-Moment kommt, ups, wir müssen was ändern. Weil wir wissen gar nicht, wie der Kunde wirklich tickt. Wir wissen oft gar nicht, wer der Kunde wirklich ist.
Ja, ja. Du hast auch in deinem Buch etwas drin, was ich auch gerne genutzt habe und warum ich eigentlich Design Thinking, also als Visual Facilitator liebe, weil man ja ganz viele Canvas hat, Templates hat, die man wirklich schön auch befüllen kann. Und auch zu dem Eingangsthema, du hast über Empathie gesprochen, es gibt auch die Empathy Map. Vielleicht kannst du kurz beschreiben, was ist die und welchen Mehrwert und Nutzen hat die für die Kundenzentrierung?
Also die Empathy Map verwenden wir gerne, wenn es darum geht, Empathie jetzt direkt mit dem Kunden aufzubauen. Also im Grunde versetzt du dich in die Welt des Kunden hinein. Also es gibt die vier Felder, es gibt Hören, Sehen, Verstehen und Fühlen. Nein, Sagen und Fühlen. Das sind die vier Felder, in die ich meine Empathy Map einordne. Und dann versuche ich mich als Gruppe, also auch empfehle ich immer diese ganzen Canvas, diese ganzen Modelle nie alleine zu nutzen, weil dann habe ich wieder nur meine Sicht, sondern die sollte in Interaktion mit den anderen Teammitgliedern zu entstehen. Und dann versuche ich mich hineinzuversetzen in den anderen, in meinen Kunden und überlege mir mal, was hört denn der den ganzen Tag? Also auch wirklich hören im Sinne von, der sitzt im Büro und der wird die ganze Zeit zugeschaltet von seinem Nachbarn, der die ganze Zeit redet, oder der hört vielleicht die ganze Zeit Radio oder wirklich, in was für einer Welt agiert der? Was hört der? Und dasselbe macht man dann auch mit Sehen. Also was sieht er? Sieht er die ganze Zeit seinen Bildschirm und dort poppen die ganze Zeit irgendwelche Nachrichten auf? Oder sieht er seine Mails? Also in was für einer Welt bewegt er sich sozusagen visuell? Was sieht er? Das Ganze auch, was fühlt er? Ist er verärgert irgendwie, weil das Mailprogramm nicht funktioniert? Oder ist er verärgert, dass er schon wieder einen Termin versäumt hat? Oder ist er glücklich, dass seine Arbeit plötzlich effizienter geht? Was fühlt er? Und dann, was sagt er selber dazu? Also was sind so O-Töne? Was sind seine Aussagen? Sagt er, ach Mist, das funktioniert schon wieder nicht oder das ist irgendwie schwer zu installieren? Was sind O-Töne, die ich da so raus extrahieren kann? Und man kann dann bei der Empathy Map auch noch sagen, was sind Herausforderungen? Also was hält den Kunden jetzt davon zurück, mein Produkt oder meine Dienstleistung zu nutzen? Und was sind sozusagen Wünsche, Hoffnungen? Was könnte helfen, dass er nach vorne geht, dass er das nutzt? Was sind seine Bedürfnisse, die dahinter stecken? Und dadurch kannst du das Ganze visuell machen und dem ganzen Team helfen, das irgendwie ja sichtbar zu machen. Weil alles, was sichtbar ist, ist dann auch bewusst. Und deswegen ist es auch so wichtig, im Design Thinking viel mit Post-its zu arbeiten, viel niederzuschreiben, viel zu zeichnen, viel auszuprobieren, weil die Idee in unserem Kopf ist im Grunde nichts wert. Ja, wir müssen sie aussprechen, damit wir sie überhaupt diskutieren können.
Ja, ja. Also das trifft so richtig meinen Nerv, weil das ist ja so, woran erkenne ich einen guten Workshop-Raum, dass wirklich die Wände dann irgendwie voll tapeziert sind mit Canvas, mit Post-its, wo man sieht, okay, da findet ein kreativer Ideenaustausch statt. Ne? Nicht ich sitze in meinem Kämmerchen, denke mir was aus, sondern es wird auch zur Probe gestellt. Ne? Ich muss es auch verteidigen vor anderen oder ich challenge es oder ich kann die Post-its dann umhängen und es entwickelt sich und vor allem, es gibt das so schön aus dem Kaizen auch, so Obeya, diesen War Room, so heißt es, da ist der Toyota mal entwickelt, so ein Raum, als sie den Toyota Hybris, ein hybrides Modell entwickelt hatten, dass sie die Entwicklungszeit verkürzt haben von 3 Jahre, was schon als schnell galt, auf 1,5 Jahre, in denen sie in einem Raum alle Informationen für alle Entwickler und alle am Autoentwicklungsprozess Beteiligten rausgehängt haben. Und ich finde beim Design Thinking, wir kommen auch gleich noch dazu, du hast auch die Customer Journey Map, ist halt genau das schön zu sehen, okay, wenn ich sage, ich habe einen Marketingbereich, ich habe einen Produktentwicklungsbereich, ich habe einen Supportbereich, ich habe einen Vertriebsbereich, wo sind eigentlich die Berührungspunkte mit dem Kunden und wie kann ich die sichtbar machen? Und dem widmest du ja auch quasi einen eigenen Bereich in deinem Buch, nämlich die Visualisierung der Kundenbefragung und die Customer Journey Map. Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen erklären, was sich dahinter verbirgt.
Also die Customer Journey ist ja sozusagen die Reise des Kunden. Wie tritt man, also das, du kannst sozusagen in diese Reise hineinzoomen. Du kannst dir anschauen, wie interagiert mein Kunde jetzt mit einem bestimmten Produkt oder mit einem bestimmten Service. Oder du kannst auch hinauszoomen und sagen, wann tritt ein Kunde zum ersten Mal mit meinem Unternehmen überhaupt in Kontakt? Wann hört er davon? Wann interessiert er sich dafür? Wann öffnet er die Webseite? Und die Customer Journey Map zeigt das Ganze visuell auf. Also da schauen wir uns wirklich an im Detail, jetzt einen Ausschnitt zum Beispiel, der Kunde kauft eine Software. So, wie kauft er diese Software? Wie schaut dieser Prozess aus? Er geht in den Online-Shop hinein, er klickt das Produkt an, er liest sich die Information durch, er gibt es in den Warenkorb hinein, er schaut sich ein Produkt dazu an, das wir vielleicht dazu empfehlen oder wo wir sagen, dass Kunden, die das gekauft haben, haben auch das gekauft, bis er dann sozusagen den ganzen Kaufprozess abschließt. Und dann schauen wir uns an, wo sind Pain Points? Also zum Beispiel, wo steigen die Kunden aus? Wo ist das User Interface nicht gut? Wo haben wir das Gefühl, jetzt auch beim Beobachten, wie jemand da in diesem Prozess agiert? Wo haben wir das Gefühl, dass er zögert? Oder wo funktioniert super gut? Also was scheint dem Kunden gut zu gefallen, weil er dort sehr lange Zeit auf dieser Webseite verbringt? Und das schauen wir uns dann genau an und schauen uns an, okay, wie können wir diese Pain Points verbessern? Wie können wir schauen, dass der Kunde in einem Flow kommt, dass der Kunde sich sehr wohl fühlt? Und wie können wir schauen, dass wir einfach die ganzen Bedürfnisse, die dahinter liegen, erfüllen können? Welche Lösungen können da ausschauen? Und das ist super, dass, wie du sagst, das Visuelle in der Gruppe zu diskutieren, die Idee einfach sichtbar zu machen, um Schritte zu sehen, die vielleicht latent sind, die mir gar nicht auffallen oder gar nicht bewusst sind, weil da wieder meine Betriebsblindheit hineinspielt und für mich das so offensichtlich ist, dass der eigentlich nur so agieren kann und plötzlich sehe ich, die agieren aber ganz anders oder die reagieren ganz anders. Das kann man auf einer Customer Journey Map wunderbar darstellen.
Vielen Dank. Für die Zuhörenden, ich überspringe jetzt mal zwei Ausreden und gehe nicht tiefer drauf ein. Ich nenne sie aber ganz kurz. Ausrede Nummer drei wäre jetzt gewesen, wir haben bereits eine Marktforschung beauftragt. Spannendes Kapitel. Das nächste, Ausrede Nummer vier, wäre, wir können später alles testen. Auch da, dazu gibt es viele interessante Sachen. Aber ich springe mal zu Ausrede Nummer fünf. Wir haben bereits ein funktionierendes Produkt. Wieso sollten wir etwas ändern? Na, das klingt doch aber plausibel, oder nicht?
Aber da sind wir auch wieder genau bei dieser Betriebsblindheit, über die wir gerade gesprochen haben. Wenn wir nicht hinterfragen, wo wir gerade stehen, dann verpassen wir unglaubliche Chancen. Und da gibt es zum Beispiel den Kodak-Effekt. Und das wusste ich vor diesem Buch auch nicht. Also ich habe mich nur bisschen damit beschäftigt, aber zum Beispiel Kodak hat eine mega Chance verpasst. Die haben verpasst, dass man Bilder nicht mehr ausdrucken möchte, sondern dass man Bilder damals schon, ich glaube, ich weiß gar nicht, wann die jetzt genau Konkurs gegangen sind, aber dass Menschen Bilder in ihre Handys spielen möchten, um sie so zu teilen und nicht mehr eben sich auf diesen Ausdruck fokussieren möchten. Und sie haben sogar damals eine Plattform gekauft, wo das möglich gewesen wäre. Sie haben aber trotzdem darauf gesetzt, dass Bilder nach wie vor ausgedruckt werden. Und das war halt ein Riesenproblem und der ist entstanden, weil damals hat das funktioniert, aber die Zeit hat sich geändert und die Bedürfnisse haben sich geändert, beziehungsweise Menschen haben eine andere Lösung gesucht, um Erfahrungen, um Geschichten zu teilen, weil sie wollten es jetzt plötzlich digital haben. Und das hat zum Untergang von Kodak geführt, obwohl sie jetzt so nah an der Lösung dran waren. Ja, also sie hatten ja schon eine Plattform à la Instagram, sie haben nur gedacht, jetzt funktioniert das, das wird wahrscheinlich in Zukunft auch noch funktionieren, das Ausdrucken. Wir konzentrieren uns jetzt lieber darauf, weil jetzt ist das gut. Aber die Welt ändert sich und ich muss mich als Unternehmen ständig hinterfragen, weil ich sonst einfach in diesen Status quo verhafte.
Ja, das ist ein schönes Beispiel. Ich nehme das direkt mal aus dem privaten Bereich. Früher haben quasi meine Schwiegereltern immer zu Weihnachten quasi ein neues Familienbild oder ein Bild geschenkt bekommen für die Wand, die dann natürlich irgendwann voll ist und beim letzten Weihnachten quasi einen digitalen Bilderrahmen, wo sie jetzt quasi selber die aktuellen Bilder mal drauf spielen können und das läuft halt fortwährend da. Und das ist so ein ganz kleines Thema, aber wo man sieht, okay, ich habe die Lösung, ich möchte ja, die Lösung ist ja, ich möchte ein Bild, eine Erinnerung visuell teilen in einem Raum. So.
Genau.
Aber die Lösung ist halt, Fläche ist begrenzt und ich kann auf dem gleichen Raum mit der Technologie von heute quasi einfach nur wechselnde Bilder, ich kann es aktualisieren. Das heißt technologischer Fortschritt, aber es ist natürlich eine ganz andere Technologie. Es ist kein Printprodukt mehr, sondern es ist ein digitaler Bildschirm. Und damit verschlafe ich das.
Genau so. Und das passiert halt ganz viel in Unternehmen.
Und das ist ja ganz spannend, weil du hast vorhin auch von deinem Mann gesprochen und wenn ich es richtig verstanden habe, macht er im Prinzip Business Reengineering. Das heißt, Geschäftsprozesse werden neu gemacht. Bei der Produktinnovation ist es ja ähnlich. Das heißt, wenn wir jetzt mal, ich nehme mal den klassischen deutschen Mittelständler, das heißt 150 mhm. Mitarbeiter, vielleicht sogar ein Hidden Champion, die haben eine Lösung entwickelt. Nehmen wir mal ruhig den Automotive-Bereich, weil das jetzt mhm. gerade so ein Riesenthema ist. Ich sende ja aus Würzburg, hier ringsrum sind Brose in Würzburg, das ist ein Autozulieferer, ZF in Schweinfurt, ein riesengroßer Automobillieferant mit dem Aufkommen von Technologie, von E-Autos, hat sich ja mhm. ganz viel verändert. Das heißt, der ganze Maschinenbau, das Auto sieht von außen ähnliches aus, ist aber ein ganz mhm. anderes Konzept, wie Technologie funktioniert. Und jetzt hängen ja einfach wirklich viele Arbeitsplätze an diesen Technologien. Was kann jetzt so ein mhm. Unternehmer, so ein Geschäftsführer machen, der sagt, okay, ich sehe, da ist ein Wandel, die Welt wird sich ändern und ich nehme das einfache Beispiel, den Verbrennungsmotor, auch wenn der Zeitgeist jetzt sich gerade wieder ein bisschen wandelt, aber den Verbrennungsmotor wird es in 20 Jahren nicht mehr geben, wir stellen aber Verbrennungsmotoren her. Wie kann es dem jetzt in einem mhm. Design-Thinking-Prozess gelingen, sein Unternehmen zu retten?
Indem das Unternehmen beginnt, Innovation anders zu denken. Ja, also wir glauben immer bei Innovation, es muss die disruptive Innovation sein. Wir müssen das neue iPhone erfinden. Wir müssen das neue Spotify werden. Also immer diese Extremen. Aber Innovation, innovare, kommt aus dem Lateinischen und heißt neu zusammensetzen. Ja, und die Ideen neu zusammensetzen, das passiert auch in alltäglicher Innovation. Also dass ich Innovation sozusagen immer wieder hinterfrage oder immer wieder in meinen Alltag hineinbringe, indem ich eben diesen Wandel nicht verschlafe, sondern versuche, möglichst früh beim Kunden zu sein, zu hinterfragen, was seine Bedürfnisse sind und dann eben auch schaue, dass ich mich da anpasse. Also, dass ich nicht jetzt disruptiv plötzlich sage, oh mein Gott, die wollen alle jetzt Elektroautos, ich schmeiß alles hin und mache Elektroautos oder ich schaue einfach nicht mehr hin und mache nur noch Verbrenner, sondern indem ich schaue, wie entwickelt sich das Ganze und da auch am Zeitpunkt bleibe. Also, dass ich wirklich meine Art und Weise der Innovation, wie ich im Unternehmen Innovation auch erlebe, das muss einfach geändert werden. Es darf nicht mehr darauf gesetzt werden, disruptive Innovation zu haben, sondern Innovation muss zu etwas Alltäglichen werden, das immer wieder passiert, wo Wandel einfach nicht mehr so einmalig ist und damit so, weißt du, so ein Riesenschreckgespenst, sondern wo sie immer wieder dranbleiben, weil sie einfach immer wieder mit dem Kunden in Kontakt kommen.
Ja, ja. Und das ist dann auch, ne, die vielen kleinen Schritte machen am Ende die Meter. Und das ist das, wo ich sage, okay, ich unterschätze oder ich überschätze, was ich in einem Tag schaffen kann, aber ich unterschätze, was ich in einem Jahr schaffen kann. Das heißt, die Fortschritte sind vielleicht im täglichen inkrementell, die sind relativ klein, aber die Strecke, die ich dann zurückgelegt habe in einem Jahr, ist dann halt wieder immens, vor allem auch gegenüber dem globalen Wettbewerb vielleicht.
Ja, jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt, da hast du absolut recht. Und das unterschätzen wir immer, weil wir denken, na, wir holen das dann auf, wenn es soweit ist, oder sollen mal die anderen machen und wir machen danach. Aber dann geht ja auch ganz viel Wissen verloren. Und gerade dieses Wissen von Anfang an mitzuwachsen, das ist das, was echte Gewinner ausmacht.
Ja, ich gehe mal kurz in den Bereich der Rüstung, aber da ist das ein spannendes Beispiel, dass die Amerikaner quasi jetzt wieder, die haben ganz lange die modernsten Flugzeugträger der Welt gehabt und haben dann eine große Flotte gehabt und ist natürlich sehr teuer. Und dann haben sie gemerkt, okay, wir müssen wieder einen neuen bauen, damit wir den technologischen Sachverstand, wie man sowas baut, nicht verliert. Ne? Weil Menschen sind endlich in ihrer Lebenszeit. Man kann das mal auf Disketten festhalten. Disketten sage ich jetzt schon alt. Man kann das mal technologisch alles dokumentieren. Aber wie passt Schraube A zu Schraube B? Wie funktionieren die Systeme? Dieses Wissen geht halt verloren, wenn ich in den Prozess nicht immer wieder einsteige und den reaktiviere. Spannend. Du hast auch zur Ausrede Nummer 5 wieder ein, zwei psychologische Beispiele, zum Beispiel die Status-Quo-Verzerrung und den Fahrradschuppeneffekt. Was verbirgt sich dahinter?
Also der Fahrradschuppeneffekt ist, finde ich, ein total spannender Effekt. Da geht es darum, dass wir uns oft in trivialen Dingen vergessen, sage ich einmal. Und das klassische Beispiel ist, wenn ein Unternehmen hat auf seiner Agenda drei verschiedene Sachen stehen. Sie haben einerseits zum Beispiel das Thema, wir sprechen über unseren Kaffeeverbrauch, ja, also passt unsere Kaffeesorte, die wir noch haben, was ganz, ganz Triviales. Das zweite ist dann nicht mehr ganz so trivial. Wir brauchen für unsere Mitarbeitenden einen Fahrradschuppen, wo sie ihre Fahrradschuppen Fahrräder drunter stellen können. Und das dritte ist, wir müssen darüber reden, wie wir jetzt zum Beispiel ein neues Kraftwerk bauen. Und bei den drei Themen können aber nicht alle gleich viel mitreden, weil nicht alle das gleiche Wissen haben. Und deswegen passiert das so, dass die Leute sich zuerst auf den Kaffee stürzen, weil da kann ganz viel diskutiert werden, da hat jeder eine Meinung dazu, da fließt dann quasi die meiste Energie hin. Das zweite ist dann der Fahrradschuppen, wo jetzt nicht mehr alle mitreden können, aber noch ein Großteil der Leute. Das heißt, da kann man diskutieren über die Kosten, da kann man Vergleiche anstellen. Und dann habe ich aber gar keine Zeit mehr für das dritte, für das Kraftwerk, was ja gut ist, weil in Wahrheit gibt es da nur ganz, ganz wenige Experten unter uns, die sich wirklich mit dem Thema auskennen und die sollen das dann quasi für sich machen. Und so verlieren wir ganz viel Zeit in trivialen Dingen, weil wir Angst haben vor den großen Dingen, weil da einfach dieses Wissen auch fehlt. Und anstatt uns dieses Wissen zu holen oder zu schauen, dass wir das sinnbringend einsetzen können, versteifen wir uns lieber auf die Dinge, wo jeder mitquatschen kann und versäumen dadurch auch wieder Innovation im Alltäglichen.
Ja.
Das ist so dieser Fahrradschuppeneffekt.
Ja, ich schaue gerade wieder auf die Zeit und bei einer Expertin wie dir bei diesem Thema könnte ich mich verlieren und wir haben auch noch ganz viele Fragen offen und ganz viele Punkte, die hochgradig spannend sind in deinem Buch. Aber dafür gibt's das Buch ja auch zum Nachlesen. Ich sag nur noch mal ganz kurz, Ausrede Nummer 6 wäre jetzt noch gewesen, wir müssen uns auf unsere internen Ziele konzentrieren, um erfolgreich zu sein. Und die Ausrede 7 wäre noch mal gewesen, wir müssen sowieso das tun, was von oben verlangt wird. Ich glaube, bei einigen klingelt da das Ohr oder die haben das schon mal gehört oder es kommt ihnen vertraut vor aus dem Unternehmenskontext. Wer sich der näher beschäftigen will, sehr gerne. Bevor ich zu meiner zusammenfassenden Frage komme, gibt es etwas, was dir nochmal ganz wichtig ist, was so ein Bereich in dem Buch ist, was du gerne nochmal platzieren willst?
Also das Wichtigste, glaube ich, in dem ganzen Buch ist wirklich, dass es Zeit ist für einen Mutausbruch, um mit dem Kunden zu sprechen und dass man da nie verlieren kann. Also du kannst immer nur von anderen Menschen lernen, wenn du offen bist, wenn du neugierig bist auf unterschiedliche Perspektiven. Und ich habe auch dieses Buch gemacht, so ein bisschen als Selbstanleitung. Ja, du brauchst dafür keinen Experten, sondern es geht darum, offen zu sein, mutig zu sein. Und das ist überhaupt nicht schwer. Ja, das ist eigentlich nur unser eigener Kopf, der uns davor zurückhält, raus auf die Straße zu gehen, um mit den Kunden zu reden. Und das sind Ängste, die sind menschlich, die sind verständlich, aber sie sind nicht notwendig und sie sind vor allem überwindbar. Und da möchte ich einfach die Leserinnen und Leser dazu auffordern, einmal selber zu hinterfragen, wo sie stehen und die Chance zu nutzen, doch einmal ein bisschen aus ihrer Komfortzone zu treten und zu schauen, wie es in der Welt ihres Kunden aussieht und ob sie da nicht neue Inspirationen finden können. Und ich bin mir sicher, dass sie es können und dass es gar nicht so schwer ist, wie es jetzt am Anfang ausschaut. Das ist so für mich die Quintessenz und das, worum es mir eigentlich im ganzen Buch geht oder warum ich dieses Buch auch geschrieben habe.
Was würdest du sagen, für wen ist das Buch geeignet oder wer ist die richtige Leserschaft für dein Buch?
Also eigentlich habe ich es geschrieben für Mitarbeitende, die jetzt in Bereichen wie Marketing arbeiten oder IT, Produktmanagement, Produktentwicklung, aber auch für die Führungskräfte, um das ein bisschen zu hinterfragen, ihre eigenen KPIs, wir beauftragen lieber Experten wie die Marktforschung, anstatt das selber zu tun. Und auch eigentlich für Menschen, die neugierig an anderen Perspektiven sind und sich einmal trauen möchten, mit fremden Menschen zu sprechen, ohne jetzt großartig in irgendeinem Kontext zu stehen, sondern einfach auch im Alltäglichen wieder etwas Neues zu lernen, neue Perspektiven zu kriegen.
Super. Inge, jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen an dich.
Ja, gerne.
Was braucht Führung deiner Meinung nach heute wirklich?
Meiner Meinung nach braucht Führung ein starkes Rückgrat und jemanden, der bei Mitarbeitern auch wirklich zuhört, Respekt zeigt für ihre Arbeit, aber ihnen auch diese Sicherheit gibt, ja, dieses Background, ich stehe hinter euch, auch wenn das jetzt vielleicht keine gute Entscheidung war, aber wir probieren es einfach mal aus. Ein bisschen Experimentierfreude, aber vor allem auch dieses, was wir vorher besprochen haben, dieses aktive Zuhören gehen.
Sehr schön. Über welche berufliche Leistung bist du besonders stolz oder glücklich erreicht zu haben?
Ich bin eigentlich stolz am meisten über meine Bücher, weil ich dadurch ein bisschen mein eigenes Denken zwar strukturieren konnte, aber weil es mich einfach auch freut, dass das auf Resonanz stößt.
Ja, verstehe ich. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
Oh, ich wäre gerne etwas geduldiger. Also was ich nicht bin, ist geduldig. Ich habe mir zum Beispiel jetzt gerade vor 6 Wochen die Hand gebrochen, die rechte, und ich bin unglaublich ungeduldig und da habe ich sicher noch was zu lernen.
Welche 3 Bücher haben dich am meisten beeindruckt und beeinflusst?
Am meisten beeindruckt und beeinflusst haben mich eigentlich Romane, ja. Also es gibt, ich weiß nicht, ob du das kennst, Sophies Welt von Jo Steingaarder. Das ist ein Buch über die Entstehung der Philosophie. Das fand ich unglaublich spannend. Ich könnte jeden Krimi weiterempfehlen, wo ich persönlich viel gelernt habe über deduktives Denken und über hinter die Fassade von Menschen blicken. Also ich bin unglaublich großer Sherlock Holmes Fan. Und Vita Brevis, Das Leben ist kurz, ist auch von Jo Steingaarder. Da geht es um die Geschichte von einem Bischof und seine nicht ganz so offene Liebesbeziehung und wo es einfach darum geht, das Leben ist zu kurz und wir wissen nicht, was danach kommt. Das waren 3 Bücher, die mich sehr geprägt haben.
Sehr schön. Was waren die 3 einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
Wow, du stellst taffe Fragen.
Ja.
Also eigentlich war das selbst zu erkennen, wie wichtig Empathie auch für mich ist. Ja, also ich rede zwar groß über kenne deine Kunden, aber auch, dass ich meine Kunden immer wieder befragen muss. Wichtig war für mich auch das aktive Zuhören nochmal selber zu lernen. Also all das, was ich predige, nicht nur Wein zu saufen, sondern auch mal Wasser und mich das selber an die Nase zu nehmen. Und Perspektivwechsel, das sind so 3 Fähigkeiten, die ich selber erlernen musste auch, aber die, ich glaube, unglaublich wichtig sind.
Wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du es gerne tun und warum?
Ich würde gerne mit Paul Watzlawick einen Abend verbringen, weil ich einfach sein Denken unglaublich spannend finde und ich mich da, glaube ich, stundenlang in irgendwelche Diskussionen verstricken könnte.
Ja, ich habe vorhin erst das Buch von ihm wieder Hand gehabt, als ich mein Zimmer aufräumen musste, über menschliche Kommunikation.
Immer wieder spannend, oder?
Ja, mega.
Wahnsinn. Und man kann jedes Mal was Neues lernen, wenn man das liest.
Ja, ja. Wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihr raten?
Dass sie sich mehr trauen sollte. Dass das meiste, also dass wir uns selber unser eigener größter Feind sind und dass wir das vielleicht einmal hinterfragen sollten.
Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
Dass ich ein paar Menschen dabei geholfen habe, ihre Ängste zu überwinden und zu sehen, dass sie einen wichtigen Beitrag darin leisten, ihre Ideen mit anderen zu teilen.
Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
Ich habe nicht wirklich ein Lebensmotto, also ein Lebensmotto vielleicht schon, aber kein Mantra. Das ist eigentlich, das Leben ist zu kurz, um sich selber Dinge nicht zu trauen oder zuzutrauen. Es geht darum, einfach das Leben mutig anzunehmen, wie es ist und mit allen Herausforderungen zu lernen, umzugehen.
Ja, und ich glaube, das ist ein fantastisches Schlusswort auch zu unserem Podcast. Traut euch, mit den Kunden zu sprechen, geht raus zum Mutausbruch. Liebe Ingrid, vielen, vielen lieben Dank für dieses sympathische, lebendige und sehr bereicherndes Gespräch über eines meiner Lieblingsthemen, nämlich Design Thinking. Vielen, vielen lieben Dank, dass du Gast im Paperwings Podcast warst.
Ich sage ganz herzlichen Dank, lieber Danny, für das tolle Gespräch, für die wahnsinnig spannenden Fragen und ich freue mich, wenn ich dann auch wieder von dir Neues höre und erfahre, und das war ein tolles Gespräch, danke.
Vielen Dank, tschüss.
Tschüss.
So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen. Wenn er Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie gerne ein Abo, eine positive Bewertung und empfehlen Sie diesen Podcast weiter. Bleiben Sie gesund. Mit besten Grüßen, Ihr Danny Herzog-Braune.